Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Wenn ich so stehe, stehe ich Ihnen dann im Weg oder? Ja. Nee? Okay, alles klar, dann bleibe ich mal hier. Ja, ich steige direkt ein und zwar mit einem Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe. Hier heißt es, nur ein sehr, sehr kühner Mann, so denke ich, würde versuchen, den Tod zu definieren. Und dieses Zitat ist von H.K. Beecher, das war der Vorsitzende des Harvard Ad-Hoc-Gremiums, das 1968 den Hirntod als Tod des Menschen definiert hat. Das heißt also faktisch, Sie haben sich zwar sehr vorsichtig ausgedrückt, aber faktisch haben Sie genau diesen kühnen Versuch unternommen. Dieses Harvard-Komitee ist aber nur das bekannteste, berühmteste. Tatsächlich gab es in den 60er Jahren ganz, ganz viele Fachgremien, auch in Deutschland mit deutschen Ärzten und Fachleuten, die über den Hirntod als Tod des Menschen nachgedacht haben. Ja, und wir wollen uns ja heute fragen, ob das denn sinnvoll ist, ob der Hirntod tatsächlich als Tod des Menschen angesehen werden kann und woran man denn überhaupt erkennen kann, wenn überhaupt, ob ein Mensch tot ist. Ich würde mich dem Ganzen gerne nähern, indem ich erstmal überhaupt über Todeskriterien spreche und dann auf das Hirntodkriterium und die Hirntoddiagnostik eingehe. Und ganz zum Schluss möchte ich einen Blick auf ethische Fragen im Hinblick auf Hirntod und Transplantationsmedizin werfen. Ich habe Ihnen ein Schaubild mitgebracht. Das ist einem Buch von Thomas Schlich entnommen von 1998. Und auf dieses Schaubild werde ich immer wieder zurückkommen. Sie sehen hier die vier Ebenen der Todesfeststellung. Ganz oben die diagnostischen Tests. Dann an zweitoberster Stelle das Todeskriterium, also bei unserem Thema das Hirntodkriterium. Dann die Todesdefinition und die Attribution des Menschenbild. Das Todeskriterium, das soll Antwort geben auf die Frage, wie und woran man überhaupt erkennen kann, dass jemand tot ist. Also hier geht es wirklich um das Erkennen. Das heißt, in der Todesdiagnostik werden diagnostische Tests gemacht. Da wird nach Anzeichen gesucht für den Tod. Und was das für Anzeichen sind, das wird im Todeskriterium, welche Zeichen das sind eben genau diese zugrunde gelegten Todeskriterien. Die Todesdefinition, die gibt Antwort auf die Frage, was es denn überhaupt heißt, dass jemand tot ist. Also was wir uns darunter vorstellen, wie wir diesen Begriff des Todes überhaupt fassen. Und die Attribution gibt Antwort auf die Frage, wer stirbt denn? Und da geht es um das Menschenbild, das wir annehmen. Das heißt, wir fragen uns, stirbt eigentlich ein Organismus, stirbt ein Körper, stirbt ein Subjekt, stirbt eine Person? Also wie verstehen wir den Menschen denn überhaupt und entsprechend das Leben des Menschen? Ja, wie gesagt, mit Todeskriterien wollte ich anfangen. Und da gibt es heutzutage in Deutschland, in der Medizin, zwei Arten von Todeskriterien. Und zwar einmal die unsicheren und die sicheren. An unsicheren Todeskriterien haben wir den Atemstillstand, die Pulslosigkeit, fehlende Reflexe und noch einige mehr. Das sind also deshalb unsichere Todeskriterien, weil zum Beispiel bei Atemstillstand und Pulslosigkeit durch Reanimationsmaßnahmen der Patient wieder ins Leben zurückgeholt werden kann. Oder es kann eben auch sich um eine Art von Scheintod handeln. Die sicheren Todeskriterien sind Totenflecke, Leichenstarre, Leichenfäulnis und mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen. Das ist immer so ein lustig klingender medizinischer Fachausdruck. Das heißt sowas wie Kopf ist ab. Ne? Also es ist wirklich eine Verletzung. Die kann man nicht überleben. Geht gar nicht. Ja, und das Interessante ist, dass sich an diesen Todeskriterien, dass die eigentlich wahnsinnig alt sind. Da hat sich eigentlich unheimlich lang nichts dran geändert. Um Ihnen das zu belegen, habe ich Ihnen ein weiteres Zitat mitgebracht, und zwar aus einem Enzyklopädieartikel. Und Sie dürfen gleich mal raten, aus welchem Jahr der ist. Ich lese kurz vor. Die Leiche. Das Individuum, dessen Atembewegungen und Herzschläge nicht mehr wahrnehmbar sind, wird als gestorben, als tot bezeichnet. Dieser Tod kann aber ein scheinbarer sein. Der wahre Tod ist nur dann anzuerkennen, wenn sich an der Leiche die Erscheinungen des anorganischen Chemismus, und zwar zunächst durch Fäulnis, hervortun. Also haben wir schon alles drin, was wir auch vorher an Todeskriterien genannt hatten. Ja, wer möchte raten, aus welchem Jahr das ist? Ja, ja, genau, 1843, also genau Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, das ist ein guter. Ja, heute kann der Arzt einen Tod bescheinigen, wenn entweder eines dieser sicheren Todeskriterien vorliegt oder wenn mindestens 30 Minuten lang erfolglos reanimiert wurde, wenn also ganz klar der Herz-Kreislauf-Tod eingetreten ist. Oder wenn der Hirntod festgestellt wurde. Und da sind wir jetzt genau bei unserem Thema. Das Hirntodkriterium wurde in den 1960er Jahren entwickelt. Und zwar ist da sehr viel passiert. In der Intensivmedizin wurden neue Beatmungstechniken eingeführt, die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass bei einem Mensch das Gehirn schwerst geschädigt ist, die Funktion ausgefallen ist und man trotzdem das Herz-Kreislauf-System aufrechterhalten konnte. Also ohne diese Beatmungstechniken gibt es keinen Hirntod. Also dann kommen Patienten überhaupt gar nicht erst in diesen Zustand. Ein anderes wichtiges Thema war natürlich die Organtransplantation, die also langsam immer besser wurde und wo man natürlich auch daran interessiert war, herauszufinden, naja, in welchem Zustand muss denn ein Patient sein, damit wir ihm Organe entnehmen können, damit wir sagen können, er ist tot, die Organe aber durchaus noch lebensfähig sind, noch erhalten sind. Und das beides kam eben in den 60er Jahren zusammen und es gab diverse internationale Debatten über das Hirntodkriterium und die entsprechende Todesdefinition. Der Hirntod ist ein extrem seltenes Vorkommnis. Ich habe leider keine aktuelleren Zahlen, aber ich kann Ihnen sagen, dass 2014 von den Krankenhäusern 2000 Fälle gemeldet worden sind. Also Sie können sich vorstellen, das passiert wirklich nicht oft. Es gibt gravierende Länderunterschiede. Also wir reden jetzt natürlich heute über Deutschland. Deutschland gehört mit den USA und vielen anderen Ländern zu den Ländern, die vom Ganzhirntod als Hirntod ausgehen. Das heißt, es muss der Ausfall der Funktion des Großhirns, des Stammhirns und des Kleinhirns festgestellt sein. Es gibt aber auch Länder wie beispielsweise Großbritannien, da reicht es, wenn nur bestimmte Teile des Gehirns ihre Funktion eingebüßt haben. Zum Beispiel in Großbritannien, da ist es eben der Stammhirntod. Also da gibt es ja natürlich auch große Unterschiede in der Diagnostik. Aber in Deutschland, wie gesagt, gilt der Ganzhirntod. Ja, die Hirntoddiagnostik, erfolgt nach ganz bestimmten Richtlinien. Und die werden von der Bundesärztekammer vorgegeben und auch ständig aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst. Aktuell gilt die vierte Fortschreibung der Richtlinien von 2015. Und da gab es vier Änderungen und die gravierendste, die liegt eigentlich in der Formulierung. Und zwar reden wir ja immer über Hirntod und ich rede auch die ganze Zeit über Hirntod, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr ungenauer Begriff. Und in dieser vierten Fortschreibung kommt der Begriff Hirntod nicht mehr vor, sondern es wird stattdessen von dem irreversiblen Hirnfunktionsausfall gesprochen. Und das ist also die medizinisch und biologisch korrekte Formulierung. Das heißt also, das, was wir umgangssprachlich als Hirntod bezeichnen, bedeutet, dass das Gehirn seine Funktion vollständig eingebüßt hat und dieser Prozess auch nicht mehr umkehrbar ist. Ja, ansonsten, jetzt habe ich Ihnen das gar nicht grün gemacht. Ja, ansonsten wurden in dieser vierten Fortschreibung neue operative Methoden aufgenommen, die zur Diagnostik genutzt werden können. Die Anforderungen an die Qualifikation der diagnostizierenden Ärzte wurde verschärft und die Anforderungen an das sogenannte Hirntodprotokoll, also die Dokumentation der Hirntoddiagnostik, wurde ebenfalls verschärft. Die Hirntoddiagnostik wird immer von zwei Ärztinnen bzw. Ärzten durchgeführt und zwar unabhängig voneinander. Beide müssen ein Hirntodprotokoll erstellen und beide dürfen nicht an der Organ- oder der Gewebeentnahme oder an der Transplantation beteiligt sein. Also sie dürfen überhaupt nichts letztlich mit der Organverpflanzung zu tun haben. Dieses Hirntodprotokoll wird, wenn es dann zur Organentnahme tatsächlich kommen sollte, auch entsprechend noch einmal geprüft, um ganz sicher zu gehen, dass also alle Richtlinien befolgt worden sind. Ja, was die Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte angeht, so ist es so, dass es sich um Fachärzte mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Intensivmedizin handeln muss und dass mindestens einer Facharzt bzw. Fachärztin für Neurologie oder Neurochirurgie sein muss. Ja, die Hirntoddiagnostik erfolgt in 3 Stufen. Und das ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wirklich alle 3 Stufen auch beachtet werden müssen. Der erste Schritt ist der, dass man sich fragt, liegen denn überhaupt die Voraussetzungen für einen solchen Hirntod vor? Also das heißt, die Ärztinnen und Ärzte müssen erstmal herausfinden, was für eine Art der Hirnschädigung vorliegt und was für eine Ursache diese Hirnschädigung hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das werden Sie gleich im weiteren Verlauf noch sehen. Es müssen mögliche Einflüsse auf die Hirnfunktion ausgeschlossen werden, die so eine Art Hirntod vorgaukeln können. Ganz wichtiger Punkt ist sedierende Medikamente. Also der Patient darf nicht unter sedierenden Medikamenten stehen. Das kann also das Ergebnis verfälschen. Es muss ausgeschlossen werden, dass eine Vergiftung vorliegt und dass eine Unterkühlung vorliegt. Außerdem gibt es bestimmte Erkrankungen, die sozusagen dem Hirntod äußerlich ähneln können. Ich habe Ihnen da 2 Beispiele aufgeschrieben. Das eine ist das Locked-In-Syndrom. In dem Fall ist ein Patient zwar vollkommen bei Bewusstsein, aber er scheint so, als würde er in einem tiefen Koma liegen. Also er kann er kann nicht kommunizieren, er kann seine Gliedmaßen nicht bewegen. Also er scheint wirklich schlafend bzw. im Koma, aber er bekommt alles mit und ist bei Bewusstsein. Und im Normalfall können solche Patienten aber noch ihre Augen bewegen. Das ist dann auch die einzige Möglichkeit, mit dem Patienten zu kommunizieren. Und es gibt aber eine Form des Locked-In-Syndroms, bei dem noch nicht mal mehr das möglich ist. Und das ist, na klar, natürlich sowieso sehr schwer zu diagnostizieren und so eine Krankheit muss eben ausgeschlossen werden. Was anderes, was dem Hirntod ähneln kann, sind Hirnhautentzündungen. Ich habe hier als Beispiel die Bickerstaff-Enzephalitis aufgeschrieben. Das ist eine ganz seltene Form der Hirnhautentzündung. Ja, das ist vielleicht für das, was wir gleich noch durchgehen, vielleicht die wichtigste Stufe und über die Öffentlichkeit auch am wenigsten informiert ist. Ja, die 2. Stufe in der Hirntoddiagnostik ist der Nachweis aller geforderten Ausfallsymptome. Das heißt also, wir müssen eben gucken, ob der Patient tatsächlich bewusstlos ist, ob er tatsächlich in einem tiefen Koma liegt. Wir müssen uns sicher sein, dass es keinerlei Pupillenreaktionen mehr gibt, dass der Patient nicht mehr selbstständig atmen kann, dass es keine Reaktion auf Schmerzreize gibt und noch viele andere Dinge, die da überprüft werden. Reflexe zum Beispiel, die nicht mehr vorliegen dürfen. Wobei durchaus bei festgestelltem Hirntod es auch noch Reflexe, bestimmte Arten von Reflexen gibt. Also das ist, kommt darauf an, ob die Reflexe eben vom Gehirn gesteuert werden oder von anderen Teilen des Körpers. Aber das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, sind auf jeden Fall Punkte, die eben erfüllt sein müssen. Der dritte Punkt ist dann der Nachweis der Unumkehrbarkeit. Das heißt also, es muss jetzt klar sein, dass diese Ausfallsymptome tatsächlich irreversibel sind, dass man das nicht mehr in irgendeiner Hinsicht rückgängig machen kann. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird nach einer vorgeschriebenen Wartezeit eine Wiederholung der Hirntoddiagnostik durchgeführt. Da kommt es jetzt ganz stark auf die Ursache an. Also ist es so, dass die Wartezeit entweder mindestens 12 Stunden betragen kann oder auch mindestens 72 Stunden oder auch alles Mögliche dazwischen. Also wie gesagt, je nach festgestellter Ursache der Hirnschädigung. Die andere Möglichkeit ist, dass ohne Wartezeit eine apparative Zusatzdiagnostik durchgeführt wird. Gibt es die Möglichkeit, ein EEG zu machen, es gibt die Möglichkeit einer Computertomographie und es gibt noch viele andere apparative Methoden, die ich Ihnen als Nichtmedizinerin jetzt auch gar nicht gut erklären könnte. Da gibt es also, wie gesagt, verschiedene Methoden. Ganz wichtig ist, dass bei einigen Ursachen diese apparative Untersuchung sogar vorgeschrieben ist, um eben ganz sicher zu sein, dass man eben nicht nur einen scheinbaren Hirntod vor sich hat. Ja, der Hirntod und die Medien. Kennen Sie diese oder ähnliche Berichte in Zeitungen? Ja, man hört immer wieder, Hirntote wachen wieder auf. Auch wenn Sie mal im Internet googeln, wenn Sie Hirntod eingeben, dann kommt irgendwie auch der Vorschlag, wieder aufgewacht oder aufgewacht. Also es hält sich irgendwie dieser Mythos, dass Hirntote wieder aufwachen können. Also hier zum Beispiel heißt es, Organspenderin für Hirntod erklärt, in der Klinik wachte Carina wieder auf. Für Hirntod erklärt und wieder aufgewacht, die Straßburgerin Angèle Libby. Wie ein Wunder, Hirntote Taylor erwacht aus Koma. Ja, wenn man sich das jetzt genauer anguckt, dann kann man sehen, wo da der Fehler liegt. Jetzt wäre es natürlich am allerbesten, wenn wir wissen würden, was in dem Krankenhaus tatsächlich passiert ist. Aber selbst wenn man sich nur diese notorisch ungenauen Zeitungsartikel anguckt, kann man schon eine Menge herausfinden und das Mysterium lösen. Ja, im ersten Fall, im Fall Carina, war es also laut den Informationen aus dem Zeitungsartikel so, dass sie nach einem Autounfall eine schwere Hirnverletzung hatte. Und die Ärzte gingen davon aus, dass die Patientin nicht überleben wird und haben den Eltern dann gesagt, dass eben nach allem, was medizinisch feststellbar ist, sie davon ausgehen, dass die Patientin sterben wird oder nur mit schwerster Behinderung überleben wird. Zu diesem Zeitpunkt war also ganz klar noch kein Hirntod festgestellt. Ne? Im Gegenteil, es wurde ja gesagt, die Patientin wird wahrscheinlich sterben. Die Ärzte haben dann dafür plädiert, dass man die Herz-Lungen-Maschine abstellt, weil für die Patientin nichts mehr getan werden konnte. Also ein Behandlungsabbruch einfach aus dem Grund, dass es keine Behandlung mehr gibt, laut dem Ermessen der Ärzte, von der die Patientin überhaupt profitieren kann, also überhaupt irgendeine Chance auf Besserung des Zustandes hat. Die Eltern haben dann aber eine intensivmedizinische Weiterbehandlung gewünscht, was scheinbar laut den Aussagen im Artikel auch damit zu tun hat, dass die Eltern wussten, dass die Patientin selbst Organspenderin sein wollte, also eine entsprechende Verfügung hatte, dass sie Organe spenden wollte. Wie auch immer, es wurde intensivmedizinisch weiterbehandelt. Die Ärzte haben dann eine Veränderung bemerkt, die also nichts mehr mit baldigem Tod zu tun hatte, haben dann entsprechend behandelt und die Patientin ist wieder aufgewacht. Ja, was sehen Sie? Sie sehen, es wurde niemals Hirntod diagnostiziert. Das hatte überhaupt nichts mit einer Hirntoddiagnostik zu tun, in keinster Weise. Ja, schauen wir uns den nächsten Fall an. Die Patientin hier ist mit ganz bizarren Symptomen, die sich eigentlich niemand erklären konnte, ins Krankenhaus eingeliefert worden und ist dann sehr, sehr schnell zusammengebrochen und in ein scheinbares Koma gefallen. Es wurde dann im Zuge der Diagnostik, um überhaupt herauszufinden, was denn mit der Patientin los ist und wie man ihr helfen kann, ein EEG gemacht und das Ergebnis des EEGs war also so, wie es bei einem Hirntoten gewesen wäre. Also das EEG wies darauf hin, dass es keine Hirnfunktion mehr gäbe. Tatsächlich war aber ja die Ursache der Hirnschädigung, deswegen habe ich gesagt, Stufe 1 ist so wichtig, ja überhaupt nicht geklärt. Die Ärztinnen und Ärzte wussten überhaupt nicht, was denn da eigentlich los ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hätte man überhaupt gar keine Hirntoddiagnostik machen können. Und dass man ein EEG gemacht hat, hatte wie gesagt ganz andere Gründe. Es wurde dann über einen Behandlungsabbruch nachgedacht, einfach deshalb, weil auch hier davon ausgegangen wurde, dass die Patientin nicht mehr von irgendeiner Art von Behandlung profitiert. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass sie an dieser Bickerstaff-Enzephalitis erkrankt war. Und zwar ist es eben, wie gesagt, eine sehr seltene Form der Hirnhautentzündung und sie hatte wohl auch eine sehr, sehr schwere Form. Und letztlich, nachdem man das dann herausgefunden hatte, konnte man der Patientin helfen. Sie sehen also auch hier wieder, es wurde zu keinem Zeitpunkt ein Hirntod diagnostiziert. Schauen wir uns noch ganz kurz den dritten Fall an, der Fall Taylor. Hier gab es auch einen Unfall, der zu einer schweren Hirnschädigung führte. Es traten dann zudem noch Hirnblutungen auf und die Ärzte gingen wieder davon aus, dass die Patientin nicht überleben wird. Die Behandlung wurde dann abgebrochen, das heißt, die Herz-Lungen-Maschine wurde ausgeschaltet und scheinbar ganz unerklärlich ist die Patientin, war die Patientin dann aber imstande, selbstständig zu atmen und ist dann letztlich auch erwacht. So, und jetzt sage ich es nicht, sagen Sie es. Es wurde überhaupt keine Hirntoddiagnostik durchgeführt, es hatte überhaupt nichts mit Hirntod zu tun. Was die Medien daraus gemacht haben, hat also nichts mit den Tatsachen zu tun. Ja, dann kann man sich fragen, okay, wenn wir diese Mysterien jetzt entschlüsselt haben, heißt das dann, dass die Hirntoddiagnostik sicher ist? Ja, ist sie, aber Sie wissen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die gibt es nirgendwo im Leben und die gibt es auch nicht in der Medizin, ganz klar. Tatsächlich entstehen Fehler eben dann, wenn Richtlinien nicht richtig angewendet werden. Und es gab im Januar 2015 einen Skandal im Krankenhaus in Bremerhaven. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Da wurde eine Organentnahme abgebrochen, weil man festgestellt hat, dass das Hirntodprotokoll unvollständig war. Und dann eben überhaupt nicht klar war, ob die Patientin denn nun hirntot ist oder nicht. Und es wurden dann weitere Fälle überprüft und scheinbar gab es 11 Fälle, in denen das Hirntodprotokoll unvollständig war. Oh, das ist natürlich was, was nicht passieren darf, ganz klar. Aber es ist ein völlig anderer Fall als diese Carina oder diese Taylor, die scheinbar hirntot wieder zum Leben erwacht sind. Gut, mit dem im Hintergrund, mit dem Wissen und den Instrumenten im Hintergrund, würde ich jetzt gerne die Frage angehen, ob denn der Hirntod der Tod des Menschen ist. Wenn man diese These vertritt, dann vertritt man die Äquivalenzthese. Also Hirntod ist gleich Tod des Menschen, es wird als Äquivalenzthese bezeichnet. Ja, jetzt gibt es ein Riesenproblem. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesprochen über Todesdiagnostik und über Todeskriterien. Oh, und das ist halt relativ einfach. Ne? Da kann man sich noch irgendwie annähern. Das Problem ist, dass der Tod zwar ein biologisches Phänomen ist, aber dass die Antwort darauf, was Tod eigentlich ist und was es heißt, dass ich tot bin, dass Sie tot sind, dass meine Mutter tot ist, was das eigentlich bedeutet, die Antwort auf diese Frage kann in der Natur nicht gefunden werden und kann von der Medizin nicht beantwortet werden. Dann schauen Sie sich an, bei der Hirntoddiagnostik wird ja nur festgestellt, ob ein Individuum unter dem Begriff Hirntod fällt. Aber ob Hirntod gleich tot ist, das ist eine Zusatzfrage, die völlig aus dem Bereich von Biologie, Medizin, Naturwissenschaft hinausfällt. Tatsächlich werden Todesdefinitionen in der Gesellschaft, in einem gesellschaftlichen Prozess gesetzt und begründet. Das klingt erstmal ganz komisch, aber das ist tatsächlich so. Schauen Sie, Sie haben diese religiösen Todesüberzeugungen, diese kulturellen Riten. Es ist letztlich, sind es historisch gewachsene Prozesse, in denen eine soziale Gemeinschaft eine Art Konsens darüber bildet, was sie unter Tod versteht. Und Sie sehen schon, Todesdefinitionen basieren eben immer auf dem Menschenbild. Ich würde das jetzt gerne, ich hatte Ihnen ja versprochen, das Schaubild kommt wieder, ich würde das gerne einmal am Fall des Hirntods mit Ihnen durchgehen. Bei den 4 Ebenen der Todesfeststellung haben wir also auf der 4. Ebene bei den diagnostischen Tests eben ganz klar die Hirntoddiagnostik, die ich Ihnen ja gerade ein bisschen vorgestellt habe. Das Todeskriterium ist dann, dass es einen irreversiblen Ausfall des Gehirns gibt. Ja, aber was ist denn dann eigentlich die Todesdefinition, die dahinter steht? Ja, die ist, dass der Mensch tot ist, genau dann, wenn der Organismus irreversibel nicht mehr funktioniert. Und das Menschenbild wäre dann, dass der Mensch in erster Linie ein organisches Wesen ist. Ich habe Ihnen das auch nochmal als diesen Schritt der Todesdefinition nochmal in einer logischen Begründung mitgebracht. Also die Idee dahinter ist, hinter dieser Todesdefinition ist, dass das Gehirn die Integrationsinstanz des Organismus ist. Eine Integrationsinstanz ist natürlich jetzt auch wieder so ein biologischer Begriff, der nicht selbsterklärend ist. Das heißt so viel wie, das ist die Vorstellung, dass das Gehirn eben alles reguliert. Alles, was im Körper sich abspielt, alles, was eben mit menschlichem Leben zu tun hat, wird vom Gehirn reguliert. Und wenn das Gehirn ausfällt, dann funktioniert der Organismus als Ganzer eben nicht mehr. Und wenn der Organismus nicht mehr funktioniert und das auch nicht mehr rückgängig zu machen ist, dann ist der Mensch tot. Also, wenn das Gehirn irreversibel ausfällt, dann ist der Mensch tot. Das ist die Standardbegründung für die Äquivalenzthese, also für die These, dass der Hirntod der Tod des Menschen ist. Manchmal wird aber auch noch eine andere Begründung gebracht und das ist die kognitiv-personale und die sagt, dass das Gehirn der Sitz des Bewusstseins ist. Und da heißt es dann, wenn das Gehirn ausfällt, dann gibt es kein Bewusstsein mehr. Wenn der Mensch kein Bewusstsein mehr hat, dann ist der Mensch tot. Also, wenn das Gehirn irreversibel ausfällt, dann ist der Mensch tot. Sie sehen aber, da haben wir eigentlich jetzt eine andere Todesdefinition. Wir haben dasselbe Todeskriterium, wir haben aber eine andere Todesdefinition. Die ist dann, der Mensch ist tot genau dann, wenn er kein Bewusstsein mehr hat. Und entsprechend ist das Menschenbild, dass der Mensch in erster Linie ein mentales Wesen ist. Das sind also zwei Menschenbilder, die verbunden sind mit dem Hirntod, mit der Hirntodidee. Ja, in neuerer Zeit gibt es ja Zweifel an der Äquivalenzthese. Ich denke, dass viele von Ihnen da auch schon in der einen oder anderen Art von gehört haben. Das ist möglicherweise auch einer der Gründe, warum Sie überhaupt heute hier sind. Und es gibt unter anderem den sehr berühmten Neurologen Alan Schumann aus den USA. Und der hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass der Organismus im Fall des Hirntodes noch zu enormen Leistungen fähig ist. Sie wissen, dass es mit massiver intensivmedizinischer Betreuung möglich ist, dass eine schwangere Hirntote weiterhin ihr Kind austrägt. Es ist möglich, dass oder es ist so, dass der Organismus noch in der Lage ist, Botenstoffe auszuschütten, also beispielsweise Adrenalin. Es kommt zu Wundheilung bei hirntoten Patienten. Und bei Kindern ist sogar noch Wachstum möglich und auch der Eintritt in die Pubertät. Also das alles schafft der Organismus, obwohl das Gehirn vollständig ausgefallen ist. Ja, und nun sagt Alan Schumann, wenn man sich das anguckt, dann muss man sagen, im Hinblick auf den Organismus haben wir es bei einem Hirntoten gar nicht mit einem Toten zu tun, sondern mit einem lebenden Menschen mit einer hohen Querschnittslähmung. Also bei einer hohen Querschnittslähmung sind ja auch alle Nerven gekappt unterhalb des Kopfes. Und das ist also quasi im Hinblick auf den Organismus, nicht im Hinblick auf den Kopf, aber eben im Hinblick auf den Organismus, ist es genau das bei Hirntod. Ja, mit all diesen Erkenntnissen, die von Schumann und anderen Neurologen gefunden worden sind, hat man also den Eindruck, dass das Gehirn gar nicht die alleinige Integrationsinstanz des Organismus ist. Und damit ist Begründung 1 ins Wanken geraten. Sie sehen aber, wir hatten ja noch eine zweite Begründung und die bleibt bestehen. Tatsächlich ist dann die Idee, oder wird die Idee vertreten, den Hirntod als Higher Brain Death zu bezeichnen. Das ist ein Teilhirntod insofern, als dass es dann gar nicht mehr wichtig wäre, dass das ganze Hirn ausfällt bei dieser Idee, wenn man diese Idee vertreten möchte, sondern nur, dass die Teile des Gehirns ausfallen, die mit kognitiven Funktionen zu tun haben. Diese Art, den Hirntod zu beschreiben, wird auch als neokortikaler Tod, kognitiver Tod oder Bewusstseinstod bezeichnet. Es ist also diese Vorstellung, jetzt nur noch mit Begründung 2 den Hirntod weiterhin als Tod des Menschen zu verstehen. Ja, jetzt ist die Frage, ist das überzeugend? Ne? Sind wir denn wirklich rein mentale Wesen oder sind wir eben doch Wesen, die sowohl organismisch als auch mental sind? Wenn Sie das überzeugend finden, dann könnten Sie jetzt eigentlich den Abend beschließen und grillen gehen. Ich hoffe aber natürlich, dass Sie noch bleiben, denn wir fragen uns dann, naja, was wäre denn, wenn man das nicht überzeugend findet und wenn man dann also die Äquivalenzthese aufgeben müsste und sagen müsste, der Hirntod ist nicht der Tod des Menschen. Ja, um das zu beantworten, würde ich sagen, treten wir mal einen Schritt zurück und schauen, was denn das deutsche Recht eigentlich sagt. Wir haben in Deutschland das Transplantationsgesetz und da steht drin, was eigentlich sein muss, was vorliegen muss, damit bei einem Patienten Organe entnommen werden dürfen. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass der Patient eingewilligt hatte. Das, worum es mir jetzt aber geht, ist hier dieser zweite Punkt, nämlich der, dass der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. Das nennt man die sogenannte Tote-Spender-Regel. Also unser Transplantationsgesetz sagt, es gilt die Tote-Spender-Regel, nur von Toten dürfen Organe entnommen werden. Es geht dann weiter und hier heißt es, dass eine Organentnahme dann unzulässig ist, wenn nicht vor der Entnahme der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechend festgestellt ist. Hier hat also das deutsche Recht das Hirntodkriterium festgeschrieben. Dürfen also nur bei Toten, und zwar Hirntoten Patienten, die eingewilligt haben, selbstverständlich Organe entnehmen. Ja, das bedeutet, wenn wir die Äquivalenzthese aufgeben würden, dann haben wir genau zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir verzichten auf Organtransplantationen, denn es sind dann ja gar keine Toten, ne, wenn der Hirntod nicht der Tod des Menschen ist. Oder wir geben die tote Spenderregel auf und sagen, dass wir auch bei Menschen in dieser letzten Sterbephase, die aber eben nicht tot sind, Organe entnehmen, wenn die Patienten das denn gewünscht haben. Ja, schauen wir uns das an. Verzicht auf Organspende, was würde das bedeuten? Das würde natürlich bedeuten, dass mehr Patienten sterben, weil sie jetzt kein neues Organ bekommen konnten. Da muss man sich aber bedenken, es gibt kein Recht auf ein neues Organ. Ne? Sowas, das wäre viel zu weit. Sowas gibt's nicht. Es gibt ein Recht auf gute medizinische Betreuung und Versorgung, aber ein Recht auf ein Organ, das kann niemand beanspruchen. Die Gesellschaft als Ganze entscheidet, ob sie Transplantationsmedizin sinnvoll findet, und jeder Einzelne entscheidet, ob er oder sie als Organspender zur Verfügung stehen möchte. Für Niere und Leber gibt es noch die Möglichkeit der Lebensspende. Also Sie wissen, Spende zwischen von Niere und Teil der Leber, zwischen engen Freunden, Ehepartnern, Angehörigen, das ist durchaus möglich. Aber für Organe wie das Herz ist es logischerweise nicht möglich. Da gibt es nur die Totenspende. Ja, was ist mit der anderen Variante? Was wäre denn, wenn wir die Totenspenderregel aufgeben? Naja, das würde natürlich logischerweise bedeuten, dass Patienten durch die Organentnahme getötet werden. Jetzt frage ich mal so provokant, was ist daran eigentlich schlimm? Weil, machen Sie sich bewusst, es ändert sich ja im OP-Saal nichts. Es wird immer noch der gleiche Patient sozusagen mit der gleichen Diagnostik im Hintergrund in den OP geschoben. Es wird die gleiche Art von Operation durchgeführt. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir vorher gesagt haben, der Patient ist hirntot und damit ist er tot. Und jetzt sagen wir, der Patient ist hirntot und damit ist er in der letzten Sterbephase und ist aber noch ein Lebender. Das ist sozusagen die einzige Änderung. Und Sie wissen, dass sich die Medizinethiker genauso streiten wie alle anderen Wissenschaftler auch. Aber eine der vielen Positionen ist die, dass man sagt, naja gut, lasst uns das doch machen. Also lasst uns eine Art von Verfügung entwickeln, mit der eine Art von Kombination von Patientenverfügung und Organspendeausweis, mit der Menschen dann erklären können, was mit ihnen geschehen soll im Fall von schwerer Hirnschädigung, wann dann eine Behandlung abgebrochen werden soll, wie dann verfahren werden soll, ab wann Organe entnommen werden. Das hieße also, die Patienten entscheiden selbst im Voraus, gut informiert, wie tot für sie tot genug ist für eine Organentnahme. Gut, das ist natürlich was ein medizinethischer Vorschlag, der also mit unserem Rechtssystem zurzeit überhaupt nicht zu vereinbaren ist und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht keinesfalls umgesetzt werden könnte. Aber wir leben im Heute und wir leben mit dem Transplantationsgesetz, wie es jetzt ist, und mit den Organspendeausweisen, die Sie alle kennen. Und da ist eben auch die Frage, welche Haltung nehmen wir denn dann jetzt ein? Und es ist durchaus möglich, nicht daran zu glauben, dass Hirntod tot ist und trotzdem als Organspender zur Verfügung zu stehen. Das ist dann sowas wie eine persönliches für sich die tote Spenderregel aufgeben sozusagen, ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also man glaubt nicht an die Äquivalenzthese und sagt, ja, aber es ist für mich okay, Hirntod ist tot genug. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen Organspendeausweis und habe hier eben Ja angekreuzt. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und Sie sehen, man kann auch Nein sagen. Ne? Man kann auch einen Organspendeausweis haben und Nein sagen. Ne? Zum Beispiel, um Angehörigen das Überlegen zu ersparen. Ne? Na, was hat denn jetzt meine Großmutter noch mal gesagt über Organtransplantation? Was wollte sie denn noch mal? Ne? Wenn das hier Nein angekreuzt ist, dann wäre ganz klar, meine Oma wollte das definitiv nicht. Ne? Das ist eben natürlich eine Entscheidung, die eben jeder für sich treffen muss. Ja, und das sind dann auch schon die Take-Home-Messages oder mein Fazit. Todeskriterien und Todesdefinitionen werden nicht gefunden, sondern erfunden. Das heißt, sie findet man nicht in der Natur, sondern sie entwickeln sich in gesellschaftlichen Prozessen. Nur sie allein können entscheiden, ob sie nach ihrem Tod Organe spenden möchten oder nicht. Und nur sie allein können entscheiden, wann sie dafür tot genug sind. Ja, jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.